Es brennt im Nahen Osten und dieser Brand droht sich zu einem Flächenbrand, zu einem weltweiten Brand auszuweiten. Wir haben ein Attentat auf Diplomaten im Iran. Israel rühmt sich, dieses Attentat verübt zu haben. Wir haben eine Bestrebung, dass der Tempel auf dem Tempelberg wieder errichtet werden soll in Jerusalem. Jerusalem wurde zur Hauptstadt von Israel wieder auserkoren. Und jetzt muss man schon religiös ziemlich unbedarft sein, um nicht zu erkennen, dass es da eventuell vielleicht Bestrebungen gibt, religiöser Natur ein Armageddon gezielt herbeizuführen. Und wir beschäftigen uns genau mit diesen religiösen Bestrebungen. Kann es sein, dass hier religiöse Leute im Hintergrund ein Armageddon herbeiführen wollen? Mit wem machen wir das? Mit Wolfgang Eggert. Wolfgang Eggert ist Historiker und hat sich lange Jahre genau mit diesem Thema beschäftigt. Bleiben Sie dran, wird ein spannendes Interview.
Gespräch.
Ja, herzlich willkommen, Wolfgang Eggert, der Historiker. Ich freue mich, dass Sie da sind. Wir haben einen kleinen Marathon vor uns, was die Lage in Nahost anbelangt. Es gibt viel Erklärungsbedarf und es gibt immer verschiedene Herangehensweisen, wie man das Ganze erklären kann. Die einen machen das auf wirtschaftlicher Basis, die anderen versuchen das auf imperialer Basis zu erklären. Also da geht es vielleicht um Machtinteressen. Wieder andere versuchen das auf religiöser Basis zu erklären. Wir haben jetzt mehrere Zugänge dazu. Ja, also man kann wirklich sagen, in Nahost brennt es lichterloh und man bekommt das Gefühl, dass dort jemand gezielt zündeln möchte. Also wir sehen zum Beispiel, dass Israel gezielt Diplomaten im Iran attackiert und ein Attentat auf diese Diplomaten ausübt. Dann haben wir ein aggressives Verhalten einiger Politiker, was ganz eindeutig auf Kriegsrhetorik abzielt. Und dann sehen wir, dass der Staat Israel Jerusalem zuletzt als Hauptstadt ausgerufen hat und zu einem Überfluss möchten die auch noch den Tempel wieder aufbauen. Jetzt könnte man schon religiöse Bezüge vermuten bei der ganzen Geschichte. Und der ehemalige US-Präsident Trump, der eventuell auch wieder neuer US-Präsident werden könnte, scheint das ja zu befeuern, weil er das ja zum Beispiel, also diese neuerliche Ausrufung der Hauptstadt Jerusalem als Hauptstadt Israels, ja auch befeuert hat und befürwortet hat. Wie ist Ihre Sicht auf die Lage in Nahost?
Nach der Frage, welche Motivation vorne liegt, würde ich sagen, es ist eine religiöse. Erstens, weil Israel sowieso ein religiöser Staat ist, er definiert sich religiös von der religiösen Herkunft her. Und darüber hinaus, weil die Religiösen auch sehr stark sind dort. Also es ist da keine klare Trennung zwischen Staat und Religion zu erkennen. Wenn Israel aus ökonomischen oder imperialen Gründen ausgreifen wollte, dann wäre das der falsche Moment, weil Israel wissen sollte, was es damit anrichtet, wenn es jetzt gegen Iran geht, weil Iran ist mit Russland verbündet und das führt auf kurz oder lang zum Weltkrieg, wo von Israel dann auch nicht mehr viel übrig bleibt. Und dann fragt man sich, okay, ist denn das auch wieder gewünscht gewesen? Wollten diese Herrschaften genau das, dass es das passiert ist, dass dieses apokalyptische Bild sich am Ende gezeigt hat? Und das kann man in Israel tatsächlich nicht ausschließen.
Also wenn wir jetzt von Apokalypse reden, dann ist das ja ein Kernbestandteil sowohl der jüdischen Religion als auch der christlichen Religion. Und wenn wir jetzt von einem religiösen Hintergrund sprechen, sprechen wir also in keinem Fall, weder bei der jüdischen Religion noch bei der christlichen Religion, von einer weit verbreiteten Ansicht, sondern von so einer, man könnte sagen, von so einer kleinen Sekte jeweils. Oder vielleicht ist es ja auch nur eine Sekte, die in beiden Religionen ihre Ausprägung findet. Können Sie uns dazu was sagen? Worum geht's da? Also die Apokalypse, was soll das?
Die Vorstellung, dass die Religion einen besonders endzeitlichen Rahmen hat oder eine endzeitliche Bedeutung, ist weder im Christentum ausgeprägt, noch nicht mal im Judentum so stark, wobei das Judentum nach wie vor noch auf seinen Messias wartet und dann schon noch in die Zukunft schaut, anders als wir es tun, weil wir sagen, wir haben unseren Messias ja schon erfahren. Bei den Muslimen gibt es auch diesen Blick auf gestern und morgen. Morgen ist dann wiederum im Iran vertreten durch die Ansicht, dass es einen Erlöser gäbe, der dann auf dem Höhepunkt eines umwälzenden Krieges, des Dritten Weltkrieges, dann erscheine. Das ist der Mahdi. Das deckt sich relativ mit dem Erwartungsbild der Israelis oder der Juden oder der Endzeitjuden. Das ist wiederum ganz richtig. Das ist im Prinzip eigentlich eine Bewegung innerhalb des Judentums, die nicht unbedingt für das Mainstream-Judentum steht. Das Mainstream-Judentum orientiert sich an der Tora und an einem moralischen Bild irgendwo, genau wie wir das auch tun. Es gibt allerdings diese Strömungen, die ganz bewusst schon immer gesagt haben, wir haben eine Aufgabe, Gott hat mit uns was vor. Das ist hier ein Fahrplan, den wir beachten müssen. Wir müssen in diesen Bus einsteigen, müssen den kapern und müssen ihn selber fahren, den Bus. Und geht es über die Klippe, dann müssen wir rüberfahren. Und diese Gruppierungen gibt es definitiv im Christentum und im Judentum. Im Christentum gibt es die Gruppierung innerhalb bestimmter freimaurerischer Gruppen. Und im Judentum gibt es den Chassidismus. Das ist eine sehr mit Geheimlehren verbundene Lehre, die es geschafft hat, in den letzten 15 Jahren das Mainstream-Judentum zu übernehmen. Das heißt also, es gibt in jedem Land einen Chefrabbiner und 99% der Chefrabbiner in der ganzen Welt sind von dieser Sekte oder von dieser Bewegung übernommen worden. Und da gab es auch aus dem Mainstream-Judentum große Proteste gegen. Die haben dann gewarnt, haben dann praktisch die europäischen, amerikanischen Völker gewarnt, haben gesagt, da kommt was auf euch zu, wir werden hier gerade umgedreht innerhalb unserer eigenen Religion und das ist ein Kult, der uns da praktisch okkupieren möchte und der hat nicht nur mit uns nichts Gutes vor, sondern auch nicht mit euch. Und das ist aber geschafft worden. Dieses Konstrukt hat sich des Judentums bemächtigt und versucht, durch das Judentum zu arbeiten und das gelingt auch gar nicht mal so schlecht.
Also wenn wir jetzt von so einer Endzeitsekte sprechen, was sind deren Ziele und wie wollen sie diese Ziele erreichen?
Im letzten Moment sind die Ziele insofern identisch, als dass du sowohl im Christentum als auch im Judentum ähnliche Überlieferungen hast, was am Ende passieren soll. Am Ende gibt es einen großen Krieg und dann werden die Völker wieder, wie soll ich sagen, sich abrüsten und sagen, was wir erlebt haben, war fürchterlich und wir möchten alle letztendlich unter einer Herrschaft leben. Wir wollen keine Grenzen mehr haben. Wir wollen nicht mehr unterschiedlich sein und wir wollen also eine Art Weltregierung uns etablieren und eine neue Zeit, ein goldenes Zeitalter erleben. Also praktisch durch die Nacht in den Tag wird dann geritten und das hat man bei der Prophetie, also der Apokalypse des Johannes, also das ist ein Buch innerhalb des Neuen Testaments, was relativ stark rausfällt aus der neutestamentarischen Überlieferung. Es erinnert nicht besonders stark an Jesus Christus, sondern irgendwie ist es fremd dort drin. Ne? Und es gibt auch nicht wenige frühe Kirchenhistoriker, Theologen, die gesagt haben, es ist praktisch in das Neue Testament eingeschmuggelt worden, letztendlich vom Judentum, das letztendlich sich das Christentum untertan machen wollte, in der Erwartungshaltung.
Naja, historisch gesehen sind wir Christen ja nichts weiter als eine jüdische Sekte, kann man ja so sagen. Also das ist ja aus einer jüdischen Bewegung hervorgegangen und hat sich dann irgendwann verselbstständigt zu Zeiten der Römer. Ich wollte noch mal darauf hinaus. Also wir haben eine Gruppe, eine sektiererische Gruppe, die nicht die Gesamtheit weder des Christentums noch des Judentums repräsentiert, sondern nur eine ganz kleine Gruppe. Und die arbeiten darauf hin, dass es also quasi eine weitere Apokalypse gibt. Also Apokalypsen sind ja auch biblisch bekannt. Das heißt also zum Beispiel das Gilgamesch-Epos, was dann halt in verschiedenen Religionen wieder seinen Wiederklang findet. Wir kennen das als Noah mit seiner Arche. Das wäre also quasi eine Weltüberflutung. Was würde denn jetzt als nächstes anstehen?
die Leute, die sich mit Gnosis beschäftigen, sagen, es kommt dann praktisch der Weltenbrand. Das heißt, es wird immer wieder ausgetauscht. Es gibt sowas immer wieder. Also die Gnostiker, die die erste Betrachtung dahin gemacht haben, was macht das eigentlich hier auf Erden für einen Sinn? Was spielen wir hier für ein Schauspiel? Wo sind wir letztendlich kleine Bauern auf einem großen Schachbrett, das von einer größeren Hand halt eben geordnet wird und immer wieder umgestellt wird und immer wieder umgeworfen wird, wo es immer wieder Kataklysmen gibt, immer wieder Apokalypsen, immer wieder Reinigungen des Planeten. Die haben gesagt, es gab halt eben vier verschiedene Runden, die wir bisher erlebt haben. Ein goldenes Zeitalter, ein silbernes Zeitalter, ein bronzenes Zeitalter und ein schwarzes Zeitalter. Wir sind jetzt gerade im schwarzen Zeitalter. Das erste war Hyperborea, dann kam Lemuria, dann kam Atlantis, dann kam unsere Welt. Und jedes Mal gab es eine Reinigung. Einmal gab es einen Sintflut, einen Sintbrand, dann einen Sintflut, dann einen Sintbrand. Es wiederholt sich immer wieder in dem gleichen Turnus. Der Punkt ist, was wir zuletzt gesehen haben, war die Überflutung von Atlantis, sagen die Gnostiker. Und daraus ist dann praktisch die Noah-Legende erwachsen, wo praktisch er dann praktisch sich aus dieser Sintflut gerettet hat mit DNA, die er mitgenommen hat, um sie dann wieder auf der Erde ausbringen zu können.
Jetzt ist es ja so, dass diese apokalyptischen Ereignisse, also wie die Sintflut oder ein Weltenbrand, es gab ja einen Film, der heißt ja auch Armageddon, und da kommt also ein Asteroid auf die Erde zu und man möchte dann die Erde dann vor diesem Asteroiden schützen. Es gibt ja verschiedene Szenarien, die einen schaffen es, die anderen schaffen es nicht. Das heißt aber, wenn dann dieser Asteroid auf die Erde einschlägt, dann würde es heißen, also dass dann ein riesen Weltenbrand um die Erde zieht. Das wäre ein Ereignis quasi göttlicher Natur, was man nicht beeinflussen kann. Wie sehen denn das jetzt diese Endzeit-Sektenangehörigen? Ist das ein Ereignis, was sie erwarten, was von außen kommt oder was wollen die?
Also das, was man steuern kann und das, was man nicht steuern kann, da müssen wir uns, glaube ich, noch schwer wundern, was da alles möglich ist. Bill Gates zum Beispiel beschäftigt sich seit über 20 Jahren oder ich glaube seit 30 Jahren mit Klimaänderung. Ganz konkret damit, wie kann man das Klima ändern? Und der Mann ist mit so viel Geld gesegnet, dass er tatsächlich auch Sachen in Gang setzen kann. Und ich kann mich an eine Aussage erinnern des amerikanischen Verteidigungsministers Ende der 90er Jahre, wo er davon gesprochen hat, dass es bestimmte Kreise gibt, die halt an Klimaänderungen interessiert sind, die halt eben sowas umsetzen wollen. Und das wären private Kreise. Und man würde noch sehen, dass man da gewaltig in die Bredouille mitkommen könne. Da wird auch gleichzeitig von B-Waffen gesprochen, im gleichen Satz halt eben von diesem amerikanischen Verteidigungsminister, wo ich mir dann denke, hat er den Gates direkt vor Augen gehabt oder wie? Wenn du jetzt halt eben hier auf die Erde einen Asteroiden aufprallen lassen möchtest, tja, ich meine, die Dinger fliegen halt eben im Weltall auch rum wie geschnitten Brot. Da musst du auch gucken, ist da mal einer irgendwann in der Nähe? Es passiert auch alle paar Jahre, dass halt eben mal so einer an der Erde vorbeisegelt. Wenn du willst, die Möglichkeiten bestehen vielleicht, dass du ihm dann halt ein Stück weit einen Drall gibst, dass er da auf der Erde landet. Was ich glaube ist, dass dieser Sintbrand, ich sag mal 30 Grad halt eben, da denkt man auch schon, irgendwo ist ein kleiner Sintbrand, der gerade draußen stattfindet. Das Klima ändert sich ein Stück weit auf jeden Fall. Also ich empfinde es jedenfalls so. Früher habe ich es negiert, aber inzwischen bin ich davon überzeugt, es tut sich da irgendwas. Aber wenn die von Sintbrand sprechen, dann sprechen die von einem Krieg. Das heißt also, die jüdischen Gruppen sagen, weil sie ihren Messias noch nicht erlebt haben, haben sie ein klares Bild von dem, was passieren wird. Und die sagen halt eben, der Messias ist eine Entbindung. Da ist der Größte, der entbunden wird. Der Messias, es gibt nichts Größeres als die Gestalt des Messias. Das ist der Heiland für sie. Und wenn er entbunden wird, ist wie halt eben in einem Kreissaal, dass man sich vorstellt, dass Blut fließt. Wenn ein Baby entbunden wird, dann fließt Blut. Und wenn der Größte entbunden wird, dann wird natürlich viel Blut fließen. Und dieses Bild haben sie ganz direkt vor Augen und sagen, okay, er kann nur kommen, wenn der Dritte Weltkrieg da ist. Das heißt, wir reden nicht von einem Asteroiden. Es muss gekämpft werden, es muss hier alles bluten bei uns hier unten. Das sagen die führenden Rabbiner, die sich da mit dem Thema beschäftigen. Und die sind sich da relativ sicher, dass es so sein muss. Und es ist für sie aber auch gleichzeitig Auftrag. Die sagen, wir brauchen einen Dritten Weltkrieg und der wird thermonuklear geführt. Wir haben drei verschiedene Weltkriege vorhergesagt in der Bibel. Das haben die in ihren Schriften so drin, weil sie die Bibel halt eben neu lesen. Sie haben bestimmte Dechiffrierungsmöglichkeiten, die wir gar nicht haben und die auch ein normaler Jude nicht hätte. Sondern die haben sie durch die Geheimlehre der Kabbala, dass sie die Bibel halt eben in einigen Positionen neu verstehen können. Das geben sie aber nicht nach außen weiter. Aber sie sagen, okay, diese Leute, die sich damit beschäftigen, das sind sehr gelehrte Menschen. Die sagen, okay, wir wissen, drei Weltkriege sind halt eben prophezeit. Der erste wird dann und dann stattfinden, der zweite dann und dann, der dritte dann und dann. Wir sind genau in dem Zeitfenster, wo es passieren soll. Und da du siehst, dass zwei schon da waren und die auch schon vorher angekündigt gewesen sind durch diese Kreise, kriegst du natürlich Angst und Bangen.
Jetzt müssen wir die Zuschauer ein bisschen mitnehmen. Also das, was Sie gerade gesagt haben, da geht's ja um, also mir im Hinterkopf ist was geblieben, das nannte sich der Bibelcode. Ich habe ein Buch mit dem Titel in die Hand bekommen. Da ging es darum, dass also die Tora hochkonserviert ist. Es gibt ja auch verschiedene Versionen der Tora. Einerseits diese hochkonservierte Version. Das heißt also, die handschriftlichen Kopien dieses religiösen Werkes sind so erstellt worden, dass wenn sich der Kopierer nicht hundertprozentig sicher war, dass er das also Buchstaben genau übernommen hat, dann sollte er die Seite zerreißen und dann wieder von vorne anfangen. Und dann gibt's halt freiere Kopien der Tora. Und dazu zählt ja letztendlich auch also die Übersetzung ins Griechische und von da aus und auch die Übersetzung ins Deutsche. Das heißt also, da kann man diesen Code nicht mehr anwenden. Das Gerücht, müsste man jetzt ja sagen, ist ja, dass das dann halt sozusagen auf der Originalschrift wäre das halt anwendbar, dass man halt so quasi wie in so einem Art Kreuzworträtsel bestimmte Begriffe beieinander findet und dann halt Voraussagen treffen kann für die Zukunft. Ist das das, was Sie meinen? Also mit diesen Voraussagen, wann welcher Weltkrieg stattfinden wird?
Das ist einer von den wichtigen drei Dechiffrierungsmöglichkeiten, das ist richtig. Das mit dem einen Buchstaben, der ausgelassen wird, der dann praktisch etwas komplett verändert und eine Katastrophe auslöst, womit dann praktisch gleich verbunden ist der Auftrag an den Neuschreiber der Schriften, wenn du einen kleinen Fehler machst, bitte zerreiß alles wieder und fang wieder von vorne an. Weil wir dürfen nicht einen einzigen Buchstaben falsch halt eben übertragen. Nicht einen falsch transkribieren, sieht man darin in dem Verständnis von eben diesen Kreisen, von denen ich jetzt spreche, von diesen sehr, sehr schriftgelehrten, kabbalistisch beschlagenen Rabbinern, die den Holocaust versucht haben zu interpretieren und auf verschiedene Punkte gekommen sind, die tatsächlich mit Verschlüsselungen zu tun haben. Und zwar gibt es dort eine Voraussage innerhalb der Schriften, die heißt da, ihr werdet zurückkehren, also in euer Land, nach Israel. Aber in diesem Satz fehlt ein einziger Buchstabe. Und zwar ein Waff. Das ist, das heißt halt einfach so. Und jeder Buchstabe ist im jüdischen Alphabet mit einer Zahl verbunden. Und Waff steht für 6. Und das heißt also, da dieser Buchstabe fehlt, heißt das für die Rabbiner, du wirst zurückkehren, aber es fehlt dir was. Und dann ist diese Zahl nun da. Und sie haben sich Gedanken gemacht, was soll das meinen? Und sie haben diese Zahl jetzt versucht, auf Datierungen anzulegen und kamen halt darauf, im gesamten Satzbau, dass damit eine Zeit gemeint sei, jetzt kurz vor der Rückkehr nach Israel, wo 6 Millionen von ihnen fehlen würden. Und okay. Was halt eben kurz vor der Heimkehr des israelitischen Volkes nach Israel passiert ist, das wissen wir ja. Da haben dann auf einmal 6 Millionen gefehlt. Ein anderes Beispiel dafür, was dort veranlagt ist in den Schriften durch, dass man eine Verschlüsselung hat, sieht man an Nostradamus. Nostradamus ist angeblich der größte Seher aller Zeiten. Bei ihm ist man sich aber nie sicher, was er gemeint hat, weil er letztendlich seine Sehungen, was er vorausgesehen hat, auch wieder verschlüsselt hat. Das heißt also, man muss gucken, danach, wenn es passiert ist, dann kriegt man es raus. Dann sieht man, aha, das hat er gesagt. Aber vorher weiß man es nicht unbedingt. Es gibt einen Briefwechsel, den er gegeben hat, hat ihm eine Öffentlichkeit gegeben hat, warum er in die Zukunft sehen könne. Und er gibt halt eben ein Beispiel seines Könnens auch. Er sagt, okay, wenn ihr meine Verse lest und meine Voraussagen anschaut, dann werdet ihr hinterher merken, ich hatte immer recht gehabt. Warum hatte ich immer recht? Ganz einfach deswegen, weil ich die biblischen Schriften gehabt habe, also die Bibel plus die geheimen Schriften des Judentums, also die Kabbala, mit der ich die Bibel entschlüsseln konnte und damit eine zweite Bibel lesen konnte, die ihr nicht lesen könnt. Und dadurch habe ich gewusst, welcher Zeitrahmen gesetzt wurde und welche Datierungen einzuhalten waren für die Leute, die dann im Hintergrund die Fäden gezogen haben. Und er sagt,
jetzt ist das halt natürlich für mich als Naturwissenschaftler, würde ich jetzt sagen, naja, also eigentlich werden wir ja drauf gedrillt, dass wir möglichst eindeutige Formulierungen machen, die eben nicht zweideutig interpretierbar sind. Darum geht's ja. Das heißt also, dass ich meine Ergebnisse, die ich da irgendwie in Versuchen erzielt habe, so aufschreibe, dass sie für jeden verständlich sind, in einfachen Buchstaben aufschreibe. Und jetzt bekomme ich so als Beobachter dessen, was Sie gerade erzählen, bekomme ich das Gefühl, na ja, das klingt eher danach, dass er so blumig und umschreibend formuliert, dass diese Formulierung auf alles Mögliche passen könnten. Also quasi dieses typische Syndrom, was man von solchen Vorhersagen kennt, ja, dass die irgendetwas sagen, so ein Orakel, ja, sie orakeln da etwas rein und am Ende weiß man nie genau, was das eigentlich zu bedeuten hatte.
Ja und nein. Also er hat immer so viel Zeile aufgeschrieben, die er dann wieder zerrissen hat und dann hat er wieder die neu gepuzzelt. Man wird tatsächlich im Nachhinein einer Prophetie, die dann praktisch für einen bestimmten Zeitrahmen irgendwie einzujustieren ist, merken, dass das so gemeint hat. Wie gesagt, er hat deswegen ja auch gesagt, okay, ich gebe euch ein Beispiel meines Könnens, indem ich etwas nicht verschlüssele. Und er hat halt in die Zukunft in Anführungszeichen geschaut und hat gesagt, wann sich in Russland halt eben eine Umwälzung ergibt, wo die ganz klar als eine kommunistische definiert gewesen ist. Natürlich hat er nicht Kommunismus gesagt, das Wort gab es damals noch nicht. Aber er hat halt eben von dieser Bewegung gesprochen, die da kommt, und hat auf den Tag genau gesagt, wie viele Tage es braucht, bis die Bewegung dann wieder zusammenbrechen wird mit ihrem ganzen Machtraum zusammen. Und er hat genau die Zeit von 1917 bis 1989 halt eben veranschlagt gehabt. Und da siehst du Holla Maria. Der hat's drauf gehabt. Und es gibt halt eben auch neben ihm, ich muss jetzt gar nicht ihn bemühen, es gibt genug Kabbalisten halt eben im jüdischen Segment, die halt eben sich immer wieder den Mund damit verbrannt haben, dass sie bestimmte Sachen vorausgesagt haben. Und wurde dann 1913, 12, 1910, also vor dem Ersten Weltkrieg, den noch nicht gleich jeder erwartet hat, ne, man ist ja schlafwandelnd mehr oder weniger da reingegangen, nach offizieller Lesart. Als er dann gekommen ist, hat man gesagt, okay, jetzt ist er nun mal da. Und dann hat man gesehen, was es dann halt eben für Ergebnisse gezeitigt hat. Also den Umsturz in Russland oder die Balfour-Erklärung, wo Israel zum ersten Mal aus der Taufe gehoben wurde. All das wurde allerdings von diesen Kabbalisten schon vorher vorhergesagt, und zwar lange vor dem Krieg. Und dann fragt man sich, wie konnten die das denn wissen?
Ja, jetzt, das Wort fällt andauernd. Kabale, was ist das?
Kabbalisten. Also Kabale ist jetzt letztendlich ein Trupp von Leuten, die etwas im Hintergrund ausbaldovern und Strippen ziehen, ohne selbst richtig gesehen zu werden. Also Leute, die jetzt zum Beispiel, ganz modern gesprochen, Thinktanks aufbauen. Also große Denkfabriken, die dann irgendwelche politischen Prozesse anschieben, wie zum Beispiel die Bilderberger oder die Trilateralen oder der Club of Rome, wie sie alle heißen mögen.
Also das Trilaterale Kommission, die Bilderberger als ein Ableger davon und sowas. Also das heißt, also da sind wir jetzt sozusagen bei... Sind das Geheimgesellschaften? Nein, sind keine Geheimgesellschaften.
Nein, das sind keine. Also wir könnten auch gleich zur Geheimgesellschaft übergehen und gucken halt eben, inwieweit ist denn die Freimaurerei eine Geheimgesellschaft? Jawohl, das ist eine. Und inwieweit ist die von diesen kabbalistischen Kreisen beeinflusst? Jawohl, das sind sie. Und zwar der Grand Orient in Frankreich ist definitiv politisch, obwohl die Freimaurerei nach außen sagt, wir sind überhaupt nicht politisch. Der Grand Orient in Frankreich ist es, war es von Anfang an und ist genau von diesen Leuten halt begründet worden oder erdacht worden und beeinflusst worden. Dann hast du halt eben die anderen Gruppen, von denen du gesprochen hast, wo du gerade gesagt hast, naja gut, das sind jetzt keine richtigen Geheimgesellschaften, wie halt eben Bilderberger, Trilaterale, Klapperformen, wie sie alle heißen mögen. Nur sind diese inklusive des Council on Foreign Relations, welches die wichtigste Denkfabrik in Amerika ist, oder zum Beispiel die Fed, also die Federal Reserve Bank, welches ein Machtinstrument in Amerika per se ist, alle von den gleichen Leuten gegründet worden, und zwar von Warburg und Rockefeller. Und das sind zwei Familien, das sind zwei Dynastien, die komplett in dieser Kabale drinne sind. Die Kabale, das sind die Strippenzieher, die ganz hinten stehen, die man eigentlich nie sieht.
Und hat das jetzt was mit bestimmten Religionen zu tun, oder ist das ein?
Da kommt's ja her. Das ist der Punkt. Also Kabbale ist letztendlich eine Kurzform des Wortes Kabbalist. Und der Kabbalismus oder ja, die Kabbala ist eine jüdische Geheimlehre, die sagt, was wir euch offen verkünden als Überlieferung oder als Glaubensgerüst, das ist schön und gut und das soll auch stabilisierend für euch sein und für den Staat. Und wir glauben sogar an unsere Götter. Allerdings gibt's dahinter noch was anderes. Und das ist leider nicht für die Profanen bestimmt, sondern das ist nur für die Wissenden, diejenigen, die wenigen, die zu uns kommen. Und die lesen dann tatsächlich einen zweiten Auftrag aus den Schriften heraus. Und das tun die Freimaurer zum Teil eben auch. Und das ist das.
Aber das speist sich nicht eigentlich aus der eigentlichen Religion, sondern das ist wie gesagt eine Sekte. Eine abweichende Lehre, weil das sind ja Moralvorstellungen, die sowohl dem christlichen als auch dem jüdischen als auch dem islamischen Glauben, also in jeder Form abgehen. Das heißt also, wenn die Leute einen Weltenbrand erzeugen wollen, in der Form, dass es ein atomarer Krieg wäre, dann kann ich ja nicht behaupten, dass sie im jüdischen Sinne oder im christlichen Sinne handeln. Das sind dann ja Leute, die sich außerhalb dessen bewegen. Also das klingt für mich so ein bisschen so, als ob das, ja, das ist so das Kreuzzugsyndrom, ne? Das heißt also Leute, die die Religion vor sich hertragen, aber in Wirklichkeit ganz was anderes wollen.
Es ist erheblich schlimmer als das Kreuzzugssyndrom, weil das Kreuzzugssyndrom bedeutet, wenn man da jetzt zurückgeblickt hat, jetzt mal, oder wenn wir es mal tun wollen, wie es im Mittelalter gewesen ist, da hat halt der Vatikan geguckt, was ist denn jetzt gerade im Heiligen Land los, und hat gemerkt, der Islam hat es überrannt und die sind jetzt in unserem Gebiet und führen sich auf wie sonst was, keine Ahnung, was sie sich gedacht haben, und haben gesagt, wir müssen es befreien, in Anführungszeichen. So.
Naja, aber das war ja die offizielle Variante. Die inoffizielle Variante war ja ausplündern und also Wertgegenstände mitnehmen. Darum ging es doch.
Ja gut, ich meine, in Israel gab es nicht viel zu holen, außer ein paar Affenbrotbäumen. Also da war nichts. Da hätte man sich lieber halt eben größeren, prosperierenden Staat gesucht. Also das hatte schon irgendwo eher wirklich eine religiöse Hintergründigkeit. Nur der Punkt ist, wenn du halt eben, du rekurrierst ja vollkommen richtig auf die Moralität, die jetzt überhaupt nicht mehr da ist bei diesen Leuten, die dann sagen, am Ende der Tage brauchen wir halt eben einen Weltenbrand. Das ist nicht besonders moralisch. Nur der Punkt ist, diese Leute sind per se nicht moralisch, weil sie, im schwarzen Zeitalter auch damit befasst sind, das schwarze Zeitalter als solches zu erfüllen. Das gehört ja zu ihrem Auftrag auch.
Das heißt, dann sind das ja eigentlich dann Satanisten oder wie haben wir das zu verstehen?
Genauso.
Der Punkt ist, das heißt also, die dienen nicht der Religion, also sie verstoßen ja offensichtlich gegen die 10 Gebote. Das heißt, sie machen das Gegenteil von dem, was ja göttlich gewollt ist. Also die Religion sagt, liebe deinen Nächsten, und sie machen das Gegenteil davon.
Richtig.
Wenn sie Krieg vom Zaun brechen.
Deswegen sind sie auch die falschen Freunde Israels oder die falschen Freunde des Judentums, weil sie Israel und das Judentum jederzeit benutzen wollen und werden, auch für, was ich dann, negative Zielsetzungen. Und das ist mehr als einmal vorgekommen. Und wenn Israel jetzt meint...
Und diese Strukturen gibt es nicht nur in der jüdischen Gemeinschaft, sondern halt auch in der christlichen Gemeinschaft. Das heißt also, wir reden hier von so einer Art parasitären Struktur, die sich religiösen Strukturen zu Diensten machen. Oder wie ist das?
Richtig. Also das ist eine Struktur, die, wie soll ich sagen, Machtinstrumentarien, die man benutzen kann, okkupiert hat. Die Machtinstrumentarien mögen vorher da gewesen sein. Die Religionen waren immer da, also lange, 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 bevor diese Struktur überhaupt zum ersten Mal so richtig aufgepoppt ist. Und das betrifft natürlich genauso die Strukturen, die ich dann vorhin schon genannt habe, wie zum Beispiel Bilderberger etc. Die haben sie dann selber aufgebaut. Der Punkt ist, diese Gruppe entstand zum ersten Mal sichtbar auf der Oberfläche, nicht per Zufall, im Juni, das ist, soweit ich weiß, der sechste Monat im Jahr, 1666. Und da hat sich ein jüdischer...
1666. Ja, ja, also bis auf die Eins sehe ich da ganz viele Sechsen.
Ja, natürlich. Und da hat sich dann praktisch ein jüdischer Dunkelgeist berufen gefühlt, der jüdische Messias zu sein. Und das war Sabbatai Zevi. Und der hat gesagt, ich bin es, ich bin auserkoren, ich bin derjenige, der euch letztendlich zu Glanz und Glorie führen wird. Aber seine Lehre war tatsächlich komplett dunkel, aber wirklich komplett dunkel. Es war zwar das Judentum dahinter komplett noch zu erkennen, nur er hat all das, was im Judentum als, wie soll ich sagen, fragwürdig oder negativ auslegbar ist, und da gibt es ein paar Stellen, die hat er letztendlich praktisch unterstrichen, hat gesagt, das ist eigentlich das Wichtige. Und er hat sogar gesagt, okay, wir müssen jetzt ganz bewusst dafür sorgen, dass wir alle miteinander die Nacht feiern und dunkel werden und alle auch positiven Stellen im Judentum hinterfragen und dagegen vorgehen und sie praktisch konterkarieren, so wie wir das heute in der Vogue-Gesellschaft haben, dass wir nichts mehr anerkennen, also nicht Mann, nicht Frau, nicht Kultur, nicht sonst was. Und das haben sie damals halt eben schon vorgeschlagen, 1666, die kleine Gruppe um diesen Mann herum. Und der ist dann wirklich mächtig geworden. Der ist im Judentum richtig angenommen worden eine ganze Zeit lang. Wo man sich auch fragt, wie kann das sein? Aber das Judentum wartete wirklich so begierig auf seinen Messias und die hatten ihn nicht gehabt und endlich war da jemand. Und sie haben gedacht, naja, der redet zwar ein bisschen krude daher, aber wir schauen mal, wir hören mal zu. Und der hat tatsächlich einen sehr starken Einfluss gehabt. Und der wurde dann abgelöst nach ungefähr 50 Jahren, als er dann tot gewesen ist, durch Jakob Frank. Das war sein nächster Nachfolger. Und der hat dann die Freimaurerei für sich erkoren als Machtinstrumentarium. Und aus dieser Freimaurerei hier in Deutschland, bei uns, erwuchs dann eine Gegenfreimaurerei, eine ganz eigene Gruppe, eine rein in Anführungszeichen jüdisch, aber in dem Fall okkultjüdisch, sektiererisch jüdischen Gruppe in Frankfurt am Main, wo dann die Rothschild und die ganzen Leute drinne gewesen sind, die ganzen wichtigen Banker, die dann 50 Jahre später die Wall Street bauen sollten in Amerika und von dort aus die Welt beeinflussen sollten.
Das heißt also, da haben wir schon wieder so ein parasitäres Verhältnis, was Sie da jetzt beschreiben. Das heißt also, die eigentliche Freimaurerei, also die ursprüngliche, wenn wir das so nennen wollen, als Geheimbund zusammengefunden wegen politischer Repressalien, die es von außen gab, wurde übernommen von einer anderen Gruppe, also von, Sie haben es gesagt, von dieser okkulten Gruppe aus dem möchte eigentlich das Wort jüdisch da vermeiden, weil das, wie gesagt, es ist ja eine, also diese Armageddon-Sekte, ja, sozusagen. So, also diese, die sich eigentlich weder weniger den religiösen Zielen verschrieben hat, sondern eigentlich mehr den satanistischen Zielen, die da verschrieben hat. Und die nutzt ja jetzt die Freimaurerei, um ihre politischen Ziele durchzudrücken. Jetzt haben wir ja allenthalben genau dieses Problem, dass das also man sieht, dass Politiker etwas durchdrücken und dann schlägt denen Kritik entgegen. Das, wir haben es ja in Israel gerade jetzt, sehen wir ja das, was da im Nahen Osten läuft. Das kann man unter Menschenrechtsgesichtspunkten nicht gut finden. Das geht nicht. Und wenn man dann Kritik übt an Menschenrechtsverletzungen, die da zahlreich sind, dann heißt es, sie sind aber Antisemit. Das heißt also, da wird dann sofort wieder auf die Religion rekurriert. Das heißt also, die nutzen sozusagen die Religionszugehörigkeit als Teflonschild, ja, damit alles an denen abprallt. Und das müsste man eigentlich sagen, nee, Leute, ihr, also diese Leute, die das vorantreiben, sind doch eigentlich gar nicht Religionsangehörige. Sie praktizieren die Religion nicht, sie machen das Gegenteil. Und die müssten doch eigentlich geächtet werden. Aber warum funktioniert das so gut?
Gut, ich meine, Sie haben ja zentrale Stellen der Macht bei uns sowieso schon okkupiert. Also wenn ich jetzt von den Bilderbergern spreche, die sind ja nicht ohne Macht. Wenn ich von der Atlantikbrücke beispielsweise, das ist eine Medienloge sozusagen, ne, wo die führenden Aufsichtsräte...
Aber die haben die jetzt auch so viel mit der Religion am Hute? Also von denen höre ich das ja eher weniger. Nein, das ist doch eine rein politische Veranstaltung.
Richtig, nur der Punkt ist, du musst halt eben gucken, wer hat die denn auf den Weg gebracht? Und dann bist du gleich wieder in der gleichen Kabale drin, wieder Rockefeller und Warburg. Und was sie durchsetzen, hat dann immer wieder einen Hintergrund, der Israel auch schützt. Also wenn man sich dann mal anschaut, wenn dann irgendwie eine Veranstaltung der Atlantikbrücke ist irgendwo, dann gibt es dann ab und zu so, was ich, Plakate oder Aufkleber. Und dann siehst du ganz groß halt eben die amerikanische Flagge, weil Atlantikbrücke sagt ja, es geht ja über den Atlantik nach Amerika rüber. Und überall hast du dann unten so kleine israelische Flagge. weil Israel ist der Juniorpartner davon, von der Atlantikbrücke. Und deren Empfindungen werden dann immer ganz bewusst wahrgenommen dort. Und wenn man sich anschaut, wer alles in der Atlantikbrücke drinne ist, in den Medien, dann weiß man, warum bestimmte Positionen immer wieder gleichgeschaltet werden. Wo es dann wirklich nur eine einzige Meinung dazu gibt. Ob es halt eben jetzt Covid ist oder ob es Krieg ist oder Sanktionen gegen Putin, völlig wurscht. Es wird dann immer wieder halt eben aus einem Rohr gesprochen. Und aus keinem zweiten.
Also dann haben wir zum Beispiel Leute, von denen ich sagen würde, ja, die praktizieren ihre Religion, also was ja auch unsere christlichen Moralvorstellungen sind. Ich denke da zum Beispiel an die jüdische Stimme für einen Frieden in Nahost, für einen gerechten Frieden in Nahost. Die werden dann von außen als Antisemiten bezeichnet, weil sie Frieden herbeiführen wollen auf Augenhöhe zwischen Palästinensern und dem Staat Israel, so und das halt auch auf unterste Ebene machen, das heißt also, dass sich die Bevölkerung begegnet und durch die Begegnung auf Augenhöhe vermeidet man dann halt kriegerische Auseinandersetzungen. Die werden als Antisemiten bezeichnet, weil sie ja nicht im Sinne der israelischen Staatspolitik irgendwie agieren, ja, also das, und dann fragt man sich, warum ist die Friedensbewegung in Israel quasi nicht existent? Also es sind ja nur ganz ganz wenige, die da friedensbewegt unterwegs sind. Und auch denen schlägt auch das Gleiche entgegen. Das heißt also, die werden dann als Antisemiten bezeichnet, was für die ja dann im doppelten Sinne gleich, also ein Schlag unter die Gürtellinie ist. Denn die selber, also sind ja diejenigen auch gewesen, die im Zweiten Weltkrieg ganz, ganz viele Familienangehörige verloren haben, sei es in Vernichtungslagern oder durch direkte Kriegseinwirkung. Und dann fragt man sich, was ist da los? Also eigentlich der Anstand verbietet es, so jemanden als Antisemiten zu bezeichnen. Also ich erinnere zum Beispiel an Nirit Sommerfeld, selber Jüdin, und die hat das erfahren und muss das sich dann auch noch vor Gericht sagen lassen, dass das jetzt erlaubt ist. Das wäre eine freie Meinungsäußerung. Also ohne Anhaltspunkt jemanden als Antisemiten zu bezeichnen. Und jetzt so langsam wundert mich gar nichts mehr. Das heißt also, Sie sagen, also diese politischen Beeinflusser, wenn ich es richtig verstanden habe, sind so drauf, dass sie einen Weltenbrand erzeugen wollen. Also wir reden jetzt nicht von der jüdischen Stimme für einen gerechten Frieden in Nahost, sondern wir reden jetzt von dieser Kabale, was Sie gesagt haben, also von diesen Angehörigen. Das sind also Leute, die wollen einen Krieg. Und die sind immun gegen sämtliche Anwürfe, die, wenn man sagt, also das läuft doch so nicht, ihr verstoßt massiv gegen Menschenwürde, gegen die Menschenrechte. Und was kann man dagegen machen, ist so die nächste Frage.
Schwer zu sagen. Also ich würde, wäre ich jetzt beim französischen Auslandsgeheimdienst hätte ich Vorstellungen. Allerdings, schau, was ist in Israel noch echt und was nicht? Das frage ich mich sowieso. Wenn ich mir anschaue, wenn wir zurückblicken, hatte Israel durchaus mal eine funktionierende Linke gehabt. Und als Israel links war, war Israel ein Staat wie andere auch zum Teil. Und war als Freund zu ertragen. Und ich bin ein Befürworter einer deutsch-israelischen Freundschaft, ganz definitiv. Nur, was ich nicht verstehe, was ich niemals begreifen werde, ob das echt ist oder ob es nicht echt ist. Du musst es dir anschauen. 1994 war es, glaube ich, da wurde Yitzhak Rabin umgebracht von einem rechten Israeli, von einem Ultranationalisten, respektive einem Nationalreligiösen, was die Sache erheblich gefährlicher macht. Ein Ultranationalist ist nicht gefährlich, weil der versucht ja, sein Land irgendwie nur stark zu machen. Und wenn er merkt, okay, auf diesem Weg es stark zu machen, könnte ich es ganz verlieren, lasse ich es lieber. Ein Nationalreligiöser, dem ist ja alles egal. Der sagt sich, es geht nur um die Prophetie. Und wenn dann Israel brennen muss, dann sorge ich noch dafür, dass es passiert. Und wenn man sich genau anschaut, wie es passiert ist, dass halt eben Rabin, der übrigens sehr nationalbewusst gewesen ist,
Moment, da fiel ihm gerade ein Wort. Wenn Israel brennen muss, dann müssen wir es eben herbeiführen, haben Sie gesagt?
Genau. Das ist.
Moment, also das heißt, also wir reden jetzt von diesen, also von diesen Armageddon-Sektenangehörigen, ja? Also die wollen einen Brand in Israel, also die wollen Israel in Brand stecken.
Für meine Begriffe sieht es danach aus. Es gibt auch Prophetien, die das unterstützen. Und wenn man das sich ganz mit einem Bild anschaut, was sehr, sehr negativ ist, und das Verständnis letztendlich dieser Kreise von Geschichte überlegt und überdeckt und beides zusammenliest. Von den Leuten haben einige gesagt, okay, es war gut, das Judentum in Galut, also das Verbannungsjudentum in Europa zu opfern, damit wir den Staat bekommen. Und es wäre auch anders nicht möglich gewesen.
Sie fanden es gut, dass 6 Millionen ihrer Glaubensangehörigen, ihrer Glaubensbrüder in den Tod geschickt wurden, damit sie ihr Ziel erreichen mit dem Staat Israel. Und jetzt haben sie vor, den ganzen Staat Israel in Brand zu stecken und damit wieder ihre eigenen Glaubensbrüder über die Klinge springen zu lassen. Ist das so richtig?
Ich werde das nicht bejahen, weil da kriege ich Schwierigkeiten. Der Punkt ist, es gab auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs Diskussionen unter den Juden in Anführungszeichen, unter Juden in Amerika über den Weg, den das Judentum oder der Zionismus vor allen Dingen damals gegangen ist. Und der Zionismus hat sich damals als Kriegspartei verkauft und hat gesagt, wir stehen in den Armeen des Westens, bei den Engländern, bei den Franzosen, bei den Amerikanern. Unser Ziel ist die Vernichtung Deutschlands. Damit fingen die Zionisten schon an zu liebäugeln 33, direkt nach der Machtübergreifung der Hitler-Truppen. Da haben sie schon zum ersten Mal gesagt, Deutschland muss vernichtet werden. Und die normalen Juden, die Mainstream-Juden, haben den Zionisten auf dem Höhepunkt des Zweiten Weltkriegs gesagt, bevor zum ersten Mal von dem Holocaust die Rede war, haben sie gesagt, was ihr macht, ist gefährlich, weil eure Reden, die werden gelesen von Goebbels. Und diese Reden haben Auswirkungen. Und wenn wir uns halt eben als Kriegspartei verkaufen, dann werden wir als Kriegspartei behandelt werden. Und wir werden allesamt in irgendwelche Lager gesteckt in Europa. Und was da passiert, das wissen wir nicht. Und das kann katastrophisch enden. Und haben dann diese normalen Mainstream-Juden als Antwort bekommen von Zionisten, dann passiere es so, denn wir werden den Staat nicht bekommen, ohne dass Blut fließt. Und je mehr Blut fließt, desto besser und schneller bekommen wir den Staat. Das haben wir aus der Geschichte gelernt. Da gibt es Bücher aus jüdischer Hand von Juden, die, also der Vater von Menuhin, der heute noch Bücher schreibt, das ist der kleine Sohn halt eben, es gab da einen bekannten Musiker, Moshe Menuhin, hat darüber geschrieben, weil er selber die Gespräche miterlebt hat in Amerika. Und was sich jetzt letztendlich in meinen Augen wiederholt, ist der Punkt, dass sie jetzt halt eben wiederum einen Holocaust durchwinken oder zuschauen oder wie es auch immer nennt, bevorteilen, um dann praktisch auf den Trümmern des israelischen Judentums den Weltstaat zu bekommen, der ja prophezeit ist. Dass am Ende der Tage wird ja dann praktisch, dieser Krieg wird so schlimm sein, dass die Menschen sagen, wir müssen unsere Grenzen auflösen. Wir müssen unsere Sprache abgeben. Wir müssen unsere eigene Kultur aufgeben. Wir müssen alle eine Kultur haben. Ein Volk müssen wir sein. Ein Führer müssen wir haben. Das ist alles irgendwo ein bisschen bekannt, ne? Und zwar bei einer anderen Ecke. Und dieser eine Führer wird oben sein, und zwar in Israel, in Jerusalem. Da muss er thronen. So ist es in der Bibel nämlich gesagt worden, dass am Ende der Tage die Völker zum Berge Zion kommen und ihre Köpfe senken und sagen, von hier aus möchte ich regiert werden.
Das klingt so schauerlich, dass mir wirklich das heiß und kalt den Rücken runterläuft. Also das ist ja unglaublich.
Das Schlimme ist halt eben, wenn du jetzt...
Also das heißt also, genau, und das heißt also, die der Durchschnittsreligiöse im Judentum kann von diesen Leuten nichts Gutes erwarten. Das heißt also, die führen ihn zur Schlachtbank.
Richtig. Also diese
genau wie die umliegenden auch. Also ich meine, wir waren jetzt ja in Nahost. Also wenn jetzt zum Beispiel Israel wenn das israelische Militär auf iranischem Boden Attentate verübt, dann ist ja nicht nur Israel und Iran damit bei der Sache, sondern da sind ganz schnell die großen Kräfte USA mit dabei. Sie haben mir gesagt, also die USA übernehmen ja so eine Rolle wie Samson in der Religion, also quasi der große Bruder, der uns immer verteidigt, ja. Und dann haben wir auf der anderen Seite ganz schnell die Kräfte Russland und China mit dabei. Das heißt, es sieht dann tatsächlich danach aus, also dass wir hier Atomkräfte gegeneinander führen.
Und das letztendlich sehenden Auges. Denn das, was Netanyahu jetzt macht, ist vollkommen für meine Begriffe darauf hinauslaufend, endlich seinen Krieg zu bekommen. Wenn er, was ich im Libanon angreift und die Hezbollah zerschlagen will, die Hezbollah ist der verlängerte Arm von Teheran, das weiß man. Wenn er gegen die Houthis in Jemen vorgeht, und zwar in der gleichen Woche noch, die sind letztendlich auch mit Iran im Bündnis. Wenn es in Gaza zu einem LIHOP kommt, einem Let It Happen on Purpose, was es war, der Anschlag am 7. Oktober war natürlich vom Mossad vorausgesehen. Da kann man nicht drüber hinwegsehen. Ich meine, ich behaupte das. Ich kann es jetzt, also wenn ich es nachweisen würde, können wir eine eigene Sendung drüber machen. Da können wir lange drüber sprechen. Und ich kann dir ungefähr 30 Indizien aufzählen, warum es wohl so gewesen ist, dass sie das vorher schon gewusst haben. Auch durch die Provokationen, die es dort gegeben hat, dass sie vorher die Al-Aqsa-Moschee zweimal überfallen haben. Das ist ein Heiligtum der Muslime in Jerusalem. Da haben sie zweimal halt einfach ihre Banden reingeschickt und haben die Leute halt eben zusammengeschlagen. Und das war klar, dass das irgendwelche Auswirkungen haben würde. Das hat sich jetzt, glaube ich, gestern oder vorgestern hat es sich wiederholt. Das ist eigentlich ein Aufruf, komm, greif uns doch mal irgendjemand an. Wir würden jetzt gerne mit euch in den Infight gehen. Und das sind halt eben am Ende die Leute, die Netanyahu als das Elitekommando bezeichnet, welches die Nation führt und den Weg bereitet. Das hat er wörtlich gesagt, als er zu diesen Leuten in die Merkatz-Haraf-Synagoge gegangen ist, wo die ihre kabbalistischen Schriften lesen und dann anschließend die Politiker instruieren, was sie zu tun haben. Und da denke ich mir, lieber Netanyahu, du bist kein echter Nationalist. Du bist kein Säkularer, schon gar nicht. Wobei die Nationalreligiösen, die behaupten, er wäre säkular, weil er ja keine Kippa tragen würde und er trinkt auch mal ein Bier oder sowas in die Richtung, das geht eigentlich überhaupt nicht. Aber letztendlich geht er zu denen dann hin und sagt, ich verbeuge mich vor euch, weil ihr seid diejenigen, die mir bestimmen, wo es lang zu gehen hat. Und wie gesagt, was du gerade gebracht hast, die Implikationen von außen sind natürlich jetzt sofort dabei und das weiß Netanyahu, das muss er wissen, er ist ja nicht doof. Und dass Russland mit im Geschäft ist bei so einem Krieg, dürfte klar sein. Amerika ist jetzt auch jetzt schon da mit Leuten, mit Militärs in Israel und hilft die praktisch jetzt aufzurüsten, dass sie dann auch morgen aufs Knöpfchen drücken können, während die Russen halt eben im Iran sind und die gerade aufrüsten. Und es ist eine Katastrophe letztendlich. Und man kann nur hoffen, dass sich da irgendwas letztendlich noch verändern wird an dem ganzen System.
Wie sieht denn das aus für uns Europäer? Also das, was sich jetzt ja abzeichnet, was Sie ja in klaren Worten beschrieben haben, ist ja ein Krieg, der sich entweder an der Ukraine oder an anderen Kriegsschauplätzen entzündet, zu einem weltweiten Krieg. Und Nahost scheint ein guter Kandidat zu sein. Und was haben wir davon? Ich meine, also das heißt, wir können dann erwarten, dass bei uns hier bald auch die Atompilze in die Luft steigen, oder wie ist das?
Ja, mit Sicherheit. Und das ist letztendlich, wie soll ich sagen, man muss gucken, was wollen die Israelis, was wollen oder die Regierung in Israel und die Kräfte, die dahinter stehen, und was wollen die Amerikaner, sprich halt die amerikanische Regierung und die Kräfte, die dahinter stehen, und was ist bei uns in Europa am Bach? Und das Schlimme ist, dass Europa für meine Begriffe ein Opfer ist, für meine Begriffe. Also es tut immer nur das, was die Amerikaner ihnen sagen. Was die Kräfte, die in Amerika maßgeblich sind, was die voranschieben, das wird in Europa mit unterschrieben. Dann wird das halt eben auch weitergetragen. Und auch wenn es zu unserem Schaden ist. Ja, es ist ein Zitat mir noch einigermaßen im Kopf. Das war der CDU-Abgeordnete Kiesewetter. Den kennt vielleicht auch nicht jeder. Aber der Mann ist sehr, sehr wichtig für die Außenpolitik. Und der ist Obmann des Auswärtigen Ausschusses für die CDU-CSU. Und der hat wörtlich gesagt, wenn die Ukraine zerfällt, sind die Folgekosten viel größer, als wenn wir jetzt stärker reingehen. Und wenn Europa die Energiewende vollziehen will, braucht sie ein eigenes Lithiumvorkommen. Und die größten Vorkommen in Europa liegen im Donetsk-Luhansk-Gebiet. Das ist der Osten der Ukraine. Und deswegen ist
kriegen die doch niemals. Sind die blöd? Und das ist also die wollen so viel Militär in die Ukraine reinpumpen, dass sie die jetzt bereits von Russland eingenommenen Gebiete wieder freikämpfen.
Das ist der Hintergrund, warum jetzt gerade der Einbruch der ukrainischen Truppen auf russisches Gebiet gelungen ist. Das ist das, was die letztendlich im gesamten Rahmen vorhaben. Und wenn ich jetzt sage, dass ich halt eben Europa als Opfer begreife, wenn Sie jetzt oder wird jeder halt eben dazuhört, sagen, Moment mal, die sind ja Aggressoren, ja, die unterstützen ja letztendlich einen Krieg, wo sind sie dann Opfer, sie sind Täter. Ja, ist richtig, aber wir sind insofern Opfer, als dass wir aus diesem Konflikt in der Ukraine oder mit unserer Behandlung Russlands alles falsch gemacht haben, was wir hätten falsch machen können, weil die Amerikaner uns gesagt haben, das macht ihr so und wir haben es gemacht. Und das war falsch. Also selbst führende Vertreter von Mächtegruppen oben drüber, sogar auch jüdischer Herkunft, Kissinger ist jemand davon, der ist in seinen alten Tagen dann auch weise und milde geworden und hat gesagt, es wäre das Klügste von Europa immer gewesen, die Ukraine als Brücke zu benutzen zur Behandlung Russlands, sodass praktisch dann die Ukraine vom Westen, sprich von der EU, Europa aufgebaut gehört hätte und die Russen hätten Gleiches getan und man hätte dann praktisch ein Stück weit das gemacht, was Olaf Palme für ganz Europa vorgesehen hätte. Man hätte da praktisch so einen Gürtel, so einen Beruhigungsgürtel gehabt zwischen beiden Mächten und hätte sich dann irgendwann gefunden. Und das wäre auch richtig gewesen. Das wäre im Sinne Europas gewesen, dass wir mit Russland zusammengegangen wären. Und das wäre schon immer richtig gewesen. Und wir haben es immer nicht getan, weil die Amerikaner davor Bammel gehabt haben, weil die gesagt haben, wenn die Europäer das machen, und gerade wenn es die Deutschen machen, dann sind die ganz oben. Weil die Deutschen haben das Know-how und die Russen haben die Bodenschätze. Und wenn die beiden zusammen finden, dann hast du die neue Weltvormacht. Und ja, deswegen sind wir letztendlich Opfer in dem Täter-Dasein, was wir gerade durchführen. Weil hier, wie du gesagt hast, Sie gesagt haben, Entschuldigung, wir werden hier die Atompilze bei uns aufgehen sehen. Das wird nicht in Amerika sein. Da finden die Raketen nicht rüber. Weil die werden sie unterwegs abfangen. Das können sie auch. Aber wir in Europa können es nicht mehr. Und das ist ein Stück weit auch die Begründung dafür, innerhalb der Militärstäbe, warum sie die Grenzen so weit wie möglich nach Osten verschieben wollen, weil die sagen, okay, wenn es denn losgeht und wir sind auf Gedeih und Verderb, wenn wir uns gegen Russland stellen, mal irgendwann an den Punkt, dass die Russen zurückschlagen werden und dann wird es halt eben einen Krieg geben, dann möchten wir, dass die Raketen dann doch nicht so weit bis zu uns fliegen, sondern halt eben vorher landen müssen. Dann wird es die Polen treffen. Je weiter wir im Osten sind, desto eher wird es die Polen treffen und nicht uns. Das werden sie so deutlich nicht sagen, aber das denken sie auf jeden Fall.
Naja, also auch die Idee, dass man an die Lithium-Vorkommen im Donbass kommen könnte, also auf bereits russisch besetztem Gebiet, heißt für mich, dass sie eine Unmenge an Soldaten da verschleißen. Und das heißt, das reiht sich ja nahtlos in die Vorstellung ein, dass jetzt Deutschland kriegstauglich werden müsste, also nicht verteidigungstauglich, sondern kriegstauglich. Ne? Wir achten auf die Worte, die da gewählt werden. Dass jetzt nicht nur Jungs, sondern demnächst wahrscheinlich auch Mädchen eingezogen werden sollen, um Kriegsdienst zu machen. Also ich weigere mich, dieses Wort Wehrdienst zu benutzen, weil das stimmt ja nicht. Es ist ein Kriegsdienst und sie werden als de facto Söldner dann in der Ukraine landen und dann dort ihr Leben lassen.
Es wäre gerade herrlich, wenn wir die Zustände, was ich von 1939 nochmal haben können, also jetzt auf kriegstechnischem Gebiet gedacht, wo dann noch Panzer durch die Gegend fahren und Flugzeuge fliegen. In dem Moment, wenn wir den Dritten Weltkrieg hier bei uns in Europa haben, wenn wir uns mit den Russen auseinanderzusetzen haben, dann fliegen Atomraketen.
Tja, jetzt bin ich in einer ganz schlimmen Lage. Unser Gespräch neigt sich dem Ende entgegen und ich bin selber im Interview gewesen bei Jens Lehrich und habe also ziemlich apokalyptische Dinge da verlautbart. Also gerade mein Thema wäre ja dann die Wikipedia war das ja und dann sagte er ja, ich müsste aber mit was Positivem enden. Und ich hatte nichts, weil ich sagte, das ist jetzt mein Berufspessimismus. Ja, gibt's denn keine Möglichkeit für Sie, Herr Eggert, dass Sie sagen, hier ist noch was Positives zu sehen?
Das Einzige, was ich positiv sehe, ist die Entwicklung in den USA. Also da ist die Möglichkeit, dass Trump übernimmt und sich so verhält, wie er es zum letzten Mal getan hat. Dass er sagt, okay, Krieg ist einfach zu teuer, das können wir uns nicht leisten und ich muss meinen Laden hier auf Vordermann bringen. Da muss man sich dann auch fragen, warum wird er dann von bestimmten Gruppen unterstützt? Heritage Foundation ist zum Beispiel eine. Oder da gibt es die geopolitischen Kreise innerhalb oder oberhalb der gewählten Regierung, die sagen, okay, der Mann hat ja vollkommen recht, wir ziehen uns am besten raus. Hier in Europa kocht die Brühe inzwischen schon. Es ist für uns eigentlich nur positiv, wenn wir jetzt einen auf Isolationismus machen, wenn wir uns zurückziehen und gucken, dass die sich mal da unten abkämpfen. Und wenn die dann fast fertig sind, dann kommen wir zum Retten. Das haben wir schon zweimal gemacht, im Ersten Weltkrieg und im Zweiten Weltkrieg. 4 Jahre haben wir uns rausgehalten. Erst haben wir das schön angerührt. Und dann haben wir halt eben, dann sind wir rübergekommen, als sie alle tot auf den Feldanlagen und haben sie eingesammelt und haben gesagt, wir retten euch jetzt, wir kaufen euch eine Cola. Und das machen sie jetzt nochmal unter Umständen. Aber selbst wenn das bei Trump auch im Kopf wäre und es wäre eine Schwarz-Weiß-Gestalt, die auch halt eben Dunkles plant mit uns, so hat es immerhin noch einen Vorteil. In dem Moment, wenn sich die Amerikaner rausziehen, so wie das Trump machen wird, hundertprozentig. Und wenn die Amerikaner wechseln, müssen wir Europäer uns zum ersten Mal überlegen, wie wir auf eigenen Beinen stehen können. Und das kann auch nur positiv sein. Und dann müssen wir uns mit Russland arrangieren. Dann müssen wir es. Um nicht letztendlich in den Krieg mit denen zu laufen. Dann müssen wir uns ganz schnell beeilen. Und wenn wir das hinkriegen, uns selbst auf die eigenen Füße gestellt haben und mit den Russen zusammengefunden haben, dann ist das eine verdammt gute Nachricht.
Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für diese, wenn auch gering, mit geringer Wahrscheinlichkeit ausgestattet, aber immerhin noch positive Aussicht. Vielen Dank, Wolfgang Eggert. Ja, dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen an die Zuschauer. Wenn Sie da jemanden in Ihrem Bekanntenkreis haben, von dem Sie wissen, der hat überhaupt keine Ahnung davon, der hat noch nie was von Kabale gehört und weiß nichts davon, dass es da vielleicht religiöse Sekten gibt im Hintergrund, die irgendwo die Strippen ziehen, dann sollten Sie ihm vielleicht direkt dieses Interview weiterreichen. Und dazu sollten Sie wissen, wir sind aktiv auf Twitter, jetzt x.com. oder auf Getter und auf Telegram. Und wo genau das ist, finden Sie auf unserer Homepage, nämlich auf apolut.net. Dort finden Sie auch Spendeninformationen, denn all das, was Sie hier sehen, kann nicht ohne Ihre Mithilfe stattfinden. Und wir brauchen einen kleinen Obolus. Wir haben keine Intendanten, die Milliarden an Pensionen verschlucken inzwischen, die kaum noch jemand bezahlen kann. Das meiste von ihren GEZ-Gebühren geht ja in die Pensionskasse. Das weiß kaum jemand. Wir brauchen trotzdem aber ein bisschen Geld, um hier die Technik im Hintergrund aufrechtzuerhalten. Es gibt Leute, die müssen diese Sendung zum Beispiel schneiden und auch noch müssen für Beleuchtung und alles Mögliche sorgen. Genau. Wenn Sie etwas übrig haben, dann spenden Sie uns bitte entweder einen Dauerauftrag, was sehr schön wäre, dann können wir gut planen, oder halt eine einmalige Spende. Wie Sie spenden können, finden Sie auch auf apolut.net. Dann bleibt mir nicht mehr viel zu sagen. Ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht, je nachdem, wann Sie diese Sendung sehen. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten, wenn es heißt Apolut im Gespräch. Machen Sie es gut.
Danke, dass Sie Apolut eingeschaltet haben. Wir sind ein unabhängiges Presseportal. Uns geht es um Meinungsvielfalt, Toleranz und einen möglichst breiten Debattenraum, denn nur so funktioniert Demokratie. Unsere Arbeit ist technisch aufwendig und kostet Geld. Da Sie immer wieder hier sind, unterstützen Sie Apolut am effektivsten mit einem Dauerauftrag. Mehr Infos auf apolut.net/unterstützen. Apolut ist keine Einbahnstraße. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Abonnieren Sie den Apolut Newsletter, so verpassen Sie nichts. Registrieren Sie sich auf apolut.net/newsletter. Natürlich gibt es Apolut auch als App. Einfach auf apolut.net/app runterladen und mobil auf dem Laufenden bleiben.
Apolut. Jetzt erst recht.